BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Tja, damit habe ich nicht gerechnet.
The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States.
Donald Trump? Doch, damit konnte man durchaus rechnen. Dass aber die Ampel nur einen Tag später, nach der US-Wahl, zerfällt, das habe ich nicht erwartet. Ein paar Tage mehr hätte ich der Ampel schon noch gegeben.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich hätte Ihnen diese schwierige Entscheidung gern erspart. Erst recht in Zeiten wie diesen, in denen die Unsicherheit wächst. In den USA hat Donald Trump die Präsidentschaftswahl klar gewonnen. Dazu habe ich ihm bereits heute gratuliert. Als deutscher Bundeskanzler ist es für mich selbstverständlich, dass ich mit dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten gut zusammenarbeiten werde.
Ein paar Tage mehr hätte ich der Ampel schon noch gegeben. Und prompt hat auch ein Hörer vorgeschlagen, über LinkedIn, ich möge doch eine Doppelfolge machen. Eine zur Ampel und eine zu Donald Trump. Ich habe einen anderen Vorschlag. Wir nehmen hier und heute die USA in den Fokus. Meine Ideen für die Zukunft Deutschlands finden Sie im Podcast vom vorvergangenen Sonntag. Und ich bin in dieser Woche auch zu Gast bei Alles auf Aktien. In der gestern erschienenen Folge diskutiere ich meine Sicht auf beide Ereignisse. Für die kommende Woche habe ich mich bereits mit jemandem verabredet, der einen sehr klaren Blick auf die Lage in Deutschland hat, um über ein grundlegendes Sanierungsprogramm für Deutschland ausführlich zu sprechen. Heute also das andere große Thema, die Rückkehr von Donald Trump. Was hat er vor? Was müssen wir denn tun in Deutschland, um auf Donald Trump richtig zu reagieren?
Gerade in unsicheren Zeiten kommt es auf ein enges transatlantisches Verhältnis an.
Ich finde es spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Die Energiewende kommt bei BTO ja gegenwärtig nicht so gut weg. Leute, die unseren Podcast hören, wissen aber, dass sich unsere Kritik meistens unter der Rubrik gut gemeint ist eben nicht gut gemacht zusammenfassen lässt. Natürlich ist die Energiewende nötig, aber muss es wirklich der teuerste denkbare Weg sein? Umso mehr elektrisiert uns, dass wir mit Rabot Energy von einem Sponsor unterstützt werden, der uns allen ein wirklich intelligentes Angebot macht, nämlich einen dynamischen Stromtarif, mit dem wir bis zu 40% der Stromkosten sparen können und das ökologisch völlig korrekt. Um das zu ermöglichen, kauft Rabot Energy jeden Tag 100% zertifizierten Ökostrom ein und zwar dann, wenn er am günstigsten ist. Die Ersparnis gibt Rabot Energy an seine Kunden weiter. Also werfen Sie Ihre langfristigen, teuren Tarife über Bord und manövrieren Sie Ihre eigene Energiewende. Rabot Energy kann man ohne Risiko und lange Bindung testen. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit, dafür aber volle Flexibilität. Und um den Wechsel vom alten Versorger kümmert sich Rabot Energy auch noch. Wie wäre es mit Ihrer ganz privaten, intelligenten Energiewende? Wechseln Sie jetzt zu 100% Ökostrom von Rabot Energy und sparen Sie kräftig. In den ersten 6 Monaten gibt es außerdem für Neukunden auf die Servicegebühr einen Rabatt von 4,99 Euro pro Monat. Einfach den Link in den Shownotes klicken und beim Angebot den Code BTO eingeben. Mehr Informationen zum Anbieter gibt es unter www.rabot.energy.
Thank you very much. Wow. Tja, wer hätte das gedacht? Donald Trump ist wieder zurück.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Every single day I will be fighting for you and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have.
Es ist zweifelsohne das politische Comeback des Jahres, wenn nicht sogar des Jahrzehnts. Donald Trump sitzt demnächst wieder im Oval Office. Dabei hat die Bundesregierung so sehr darauf gesetzt, dass Kamala Harris es wird und aus dieser Präferenz auch kein Geheimnis gemacht. Zweifelsohne ist Donald Trump eine große Herausforderung für Deutschland. Und vorbereitet auf das Szenario einer Rückkehr von Donald Trump in das Oval Office haben wir uns auch nicht richtig. Die Neue Zürcher Zeitung brachte es am Wahltag, also vor der Wahl, in einem Beitrag so auf den Punkt.
Aus der Abneigung gegenüber Donald Trump macht man in Berlin hingegen keinen Hehl. Auch auf Nachfrage wollte sich Scholz lieber nicht zum Kandidaten der Republikaner äußern. Die deutsche Regierung setzt alles auf einen Sieg von Harris. Einen Plan B hat sie anscheinend nicht. Das ist riskant. Sollte Trump gewinnen, werden die Versäumnisse der deutschen Regierung schonungslos offenbart. Die Amtszeit Joe Bidens hätte sie nutzen müssen, um sich unabhängiger von den USA zu machen. Stattdessen hat sie die letzten 4 Jahre verschlafen.
Natürlich gilt das für die Verteidigungspolitik, aber auch für die Wirtschaftspolitik, wie die NZZ ausführt.
Auch in der Wirtschaftspolitik hat die deutsche Regierung die Amtszeit Bidens nicht genutzt. Sie hat keinen Plan, wie Deutschland und Europa mit dem schrittweisen Abschied Amerikas vom Freihandel umgehen sollen. Trumps Strafzölle auf Stahl und Aluminium führte Biden fort. Die finale Einigung darüber haben die USA und die EU lediglich aufgeschoben. Und auch nach der Verabschiedung des Inflation Reduction Acts, eines Subventionspakets für die amerikanische Wirtschaft in Milliardenhöhe, tat sich die deutsche Regierung nicht als Problemlöser in der EU hervor. An Trump, der Zölle als Mittel zur Durchsetzung seines Willens versteht, würde sich Deutschland dann wohl erst recht die Zähne ausbeißen. Ihn kümmern europäische Befindlichkeiten noch weniger.
Ich persönlich denke, es ist gut, dass Donald Trump gewonnen hat. Denn die Wiederwahl von Donald Trump macht Schluss mit vielen naiven Hoffnungen in der hiesigen Politik, in der hiesigen Wirtschaftspolitik. Die Wiederwahl von Donald Trump macht deutlich, Hoffnung ist keine Strategie. Es ist unstrittig, dass Trump nicht alleine ist mit seiner America First Politik. Trump war in seiner ersten Amtszeit der Vorreiter von höheren Zöllen und einer härteren Gangart gegenüber China. Aber Joe Biden hat an diesem Kurs in seiner Amtszeit nichts geändert. Im Gegenteil, die von Trump verhängten Zölle blieben in Kraft und sie wurden sogar teilweise deutlich erhöht. Man denke an den Zoll von 100% auf in China hergestellten Elektroautos. Auch der hierzulande zunächst von der Politik als Vorbild gepriesene Inflation Reduction Act von Joe Biden ist nichts anderes als ein schuldenfinanziertes, protektionistisches Reindustrialisierungsprogramm der USA. Und genau diese Politiken hätte auch eine Kamala Harris fortgesetzt. Wie auch die zunehmende Rivalität mit China zweifelsohne auch mit einer demokratischen Präsidentin sich weiter verschärft hätte. Denn der Konflikt mit China ist in Washington parteiübergreifend Konsens. Und das ist zweifellos die viel größere Bedrohung für den Welthandel. Je mehr sich der Konflikt zwischen den USA und China verstärkt, desto mehr werden die USA den politischen Druck aufbauen auf die Partner, auch in Europa, ganz nach dem Motto, sagt uns, auf welcher Seite ihr steht. Unter einer Präsidentin Harris, wie gesagt, hätten sich die USA gemächlich in dieselbe Richtung entwickelt. Und unter Donald Trump kommt dies nun im Schnellverfahren. Was dramatisch klingt und auch ist, hat aber, wie ich finde, den entscheidenden Vorteil. Die deutsche Politik kann sich die Welt nicht mehr schön malen, sondern sie muss sie annehmen, wie sie ist. Man ist also erneut, um Robert Habeck zu zitieren, von der Wirklichkeit umzingelt. Die einzige mögliche Antwort auf diese Bedrohung liegt in der Wiederherstellung größtmöglicher Wettbewerbsfähigkeit. Und das zu tun, haben wir ganz allein in unserer Hand. Und da würde ich doch mal sagen, das ist mal eine positive Aussage in diesem Podcast. Wie stark der Druck auf Deutschland ist, zeigt es sich dann eben auch im Zerfall der Ampel. Nun, diese wäre wahrscheinlich so oder so gekommen in den nächsten Tagen. Nun wurde aber der Konflikt aufgemacht nach dem Motto, wir müssen jetzt viele Schulden machen und nur dann können wir unserer Rolle gerecht werden. Und wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, bin ich gar nicht gegen Schulden, ich bin nur gegen Schulden in der falschen Hand. Und so gesehen ist es natürlich schon problematisch, wenn dargestellt wird von Olaf Scholz in seiner Rede, der Bösewicht sei ausschließlich Christian Lindner gewesen. Nein, es war ein Richtungsstreit, ein grundlegender Richtungsstreit. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Neuwahlen zu einer Situation führen in Deutschland, wo wir in der Tat eine Politik umsetzen können, die eben die größtmögliche Wettbewerbsfähigkeit zu Ziel macht für Deutschland und nicht weiter an den Symptomen herumdoktert oder glaubt, mit plumper Umverteilung und einfach mehr Sozialstaat ließen sich alle Probleme kaschieren. Doch kommen wir zurück zu Donald Trump. Donald Trump hat nach eigener Aussage ein Lieblingswort: Zölle.
The word tariff, properly used, is a beautiful word. One of the most beautiful words I've ever heard. It's music to my ears. It's the most beautiful word in the dictionary, tariff. It will save our country. Only stupid people don't want to use it, or corrupt people. Corrupt people also. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff.
You put a big tariff on the chips coming in. I say, you don't have to pay the tariff. All you have to do is build your plant in the United States.
And we will take in hundreds of billions of dollars into our treasury and use that money to benefit the American citizens. And it will not cause inflation, by the way.
Doch warum liebt Donald Trump Zölle? Hinter dieser Freude über Zölle steht die Überzeugung, dass andere Länder, unter anderem auch Deutschland, vielleicht sogar auch vor allem Deutschland, sich in der Vergangenheit nicht fair verhalten haben. Das erläuterte Robert Lighthizer, der ehemalige Handelsbeauftragte in der ersten Trump-Administration, in der Financial Times in einem Gastbeitrag vor einigen Wochen so.
Was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass Länder Industriepolitiken verfolgen, die nicht darauf abzielen, ihren Lebensstandard zu erhöhen, sondern die Exporte zu steigern, um sowohl im Ausland Vermögenswerte anzuhäufen, als auch ihren Vorsprung in Spitzenindustrien zu sichern. Dies sind nicht die Marktkräfte von Smith und Ricardo. Dies sind Beggar-Thy-Neighbor-Politiken, die zu Beginn des letzten Jahrhunderts verurteilt wurden. Länder, die dauerhaft große Überschüsse erwirtschaften, sind die Protektionisten in der Weltwirtschaft. Andere, wie die USA, die dauerhaft große Handelsdefizite aufweisen, sind Opfer. Sie tauschen am Ende ihre Vermögenswerte und die zukünftigen Einnahmen aus diesen Vermögenswerten gegen den aktuellen Konsum ein. Viele Ökonomen werden sagen, dass dies alles die Schuld des Opfers ist und dass die Sparquote der USA zu niedrig ist. Natürlich entspricht das Handelsdefizit der Differenz zwischen den Investitionen eines Landes und seinen Ersparnissen. Aber die Ursache hat einen anderen Ursprung. Die ausländische Industriepolitik schafft Defizite und da die Investitionen durch die Nachfrage nach inländischen Investitionen bestimmt werden, müssen die Ersparnisse sinken. Das Problem ist nicht die damit einhergehende Sparquote. Es liegt an der räuberischen Industriepolitik.
Und aus dieser Analyse folgt natürlich dann auch die Therapie.
Angesichts eines Systems, das unser Land ernsthaft im Stich lässt, hat Trump beschlossen, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen. Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, um Fairness und Ausgewogenheit herzustellen und so Unternehmen und Arbeitnehmern zu helfen. Erstens könnten die USA ein System von Import-Export-Zertifikaten einführen. Zweitens könnten sie eine Kapitalzugangsgebühr für eingehende Investitionen gesetzlich verankern, was den Aufkauf unserer Vermögenswerte teurer machen würde. Oder schließlich könnten die USA Zölle einsetzen, um die unfaire Industriepolitik der Raubtiere auszugleichen. Wir wissen aus der ersten Trump-Regierung, dass das letzte dieser Mittel funktioniert. Die Produktion war gestiegen, die Importe tendierten vor Covid rückläufig und die Arbeitnehmer hatten den höchsten Reallohnanstieg aller Zeiten. Es ist Zeit für eine Veränderung. Unsere Handelspartner, insbesondere diejenigen mit großen Handelsüberschüssen, sollten uns nicht die Schuld für eine Änderung der Politik geben. Wir reagieren lediglich auf den Schaden, den sie verursacht haben.
Allgemein wird angenommen, dass die Politik von Donald Trump sich vor allem gegen China richtet und vor allem China schadet. Es kann aber gut sein, dass die Europäische Union und Deutschland mit die größten Verlierer der Politik von Donald Trump sein werden. Zu diesem Schluss muss kommen, wer die Studie US Trade Policy 2024 What is at stake for Europe liest, die in diesen Tagen vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft publiziert wurde. Die Studie ist wie immer in den Shownotes verlinkt. In der Studie kann man unter anderem Folgendes lesen.
Das drastischste Szenario, das auf Trumps Wahlkampfaussagen basiert, sieht neue und höhere Zölle vor, darunter einen Zollsatz von 10% auf alle Importgüter und von 60% auf chinesische Importe. Sollten die USA diese Zölle einführen, könnte der Welthandel im ersten Jahr um 2,5% schrumpfen, mit einem langfristigen Rückgang von etwa 3%. Vergeltungszölle von Handelspartnern würden die Auswirkungen noch verstärken. Insbesondere, wenn die USA die Zölle auf Partner wie Kanada und Mexiko ausweiten, wodurch sich der Rückgang des Welthandels verdoppeln würde. Die chinesischen Exporte würden um etwa 10% zurückgehen, während die US-Exporte um bis zu 38% sinken würden. Im Vergleich dazu müssten europäische Länder wie Deutschland in diesen Szenarien der US-Politik geringere Exportrückgänge hinnehmen. In Deutschland würde die gesamte Wirtschaftsleistung um 0,1% zurückgehen, wenn die USA Zölle auf alle Handelspartner erheben.
Das sind durchaus beeindruckende Folgen. Aber wir kämen in diesem Szenario noch recht gut davon. Nur einzelne, für Deutschland besonders wichtige Sektoren würden es noch deutlicher spüren.
Schlüsselindustrien wie die Automobil- und Pharmaindustrie könnten dagegen Rückgänge von bis zu 3,3% verzeichnen. Diese Analyse unterstreicht die ungleichen Auswirkungen der handelspolitischen Veränderungen auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren.
Es ist ja nicht so, dass diese Zölle eine Wirtschaft treffen würden, die vor Kraft nicht mehr laufen kann. Im Gegenteil. Seit 5 Jahren stagniert Deutschland und die Deindustrialisierung ist im vollen Gange. Und genau hier setzt Donald Trump an. Er möchte von unserer Schwäche profitieren.
And under my plan, American workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. Instead, foreign nations will be worried about losing their jobs to America. I'm gonna bring them back. And it won't even be difficult. Your only worry will be deciding which job to take. This is what they want, and you'll hear the plan. I want German car companies to become American car companies. I want them to build their plants here.
Als Trump die deutsche Automobilindustrie aufgefordert hat, doch in die USA zu kommen, war man hierzulande durchaus etwas belustigt. Nach dem Motto, naja, er wird ja eh nicht gewählt. Doch war das berechtigt? Ist es berechtigt zu sagen, ach naja, der Donald Trump fordert da etwas oder sagt da etwas, was überhaupt keine Rolle spielt? Nein, ist es nicht. Denn Donald Trump ist instinktiv auf dem richtigen Weg. Er setzt auf die deutlich besseren Standortbedingungen in den USA. Die da wären tiefere Steuern, weniger Regulierung und vor allem billige Energie und will diese besseren Standortbedingungen dazu nutzen, für die USA einen Vorteil herauszuziehen und vor allem Unternehmen aus aller Welt, auch aus Deutschland, anzulocken.
Here is the deal that I will be offering to every major company and manufacturer on earth. I will give you the lowest taxes, the lowest energy costs, the lowest regulatory burden, and free access to the best and biggest market on the planet, but only if you make your product here in America. It all goes away if you don't make your product here and hire American workers for the job.
Und er will diese Standortbedingungen ganz konkret noch verbessern. So plant er eine weitere Senkung der Unternehmenssteuern auf 15%. Er beabsichtigt, die Förderung von fossilen Brennstoffen in den USA zu erleichtern, indem er mehr öffentliches Land ausweist für die Exploration von Öl und Gas, indem er Auflagen, Umweltauflagen der Joe Biden-Administration wieder rückgängig macht und indem er generell die Prozesse für die Umweltgenehmigung abschaffen oder zumindest vereinfachen möchte. Kurz gefasst, Energie soll dauerhaft in den USA billiger sein. Und das alles hat nichts mit Protektionismus zu tun. Im Gegenteil. Es ist einfach Standortpolitik. Und man kann Donald Trump nicht vorwerfen, dass er damit auch unsere Politikfehler ausnutzt. Nach dem Motto, wenn die Deutschen so dumm sind, die eigene Energie zu verteuern, die Unternehmen hoch zu besteuern und ansonsten nicht in ihr Land zu investieren, tja, dafür kann ich doch nichts. Insofern ist die Wahl von Donald Trump, wie schon gesagt, der erforderliche Weckruf für die hiesige Politik. Und man könnte nur hoffen, dass dieser auch wirklich erhört wird. Meine Sorge ist, dass der Weckruf nicht so verstanden wird. Die Politik denkt das bis jetzt noch gar nicht richtig durch und man jammert lieber über den bösen Donald Trump, statt sich an die eigene Nase zu fassen. Dabei ist es offensichtlich, wie schlecht es in Deutschland steht. Meine große Sorge ist übrigens, dass es noch schlimmer wird, weil die EU und vor allem Frankreich die Chance sehen, nun, wo Donald Trump wieder an der Macht ist oder an die Macht kommt, endlich die Schuldenunion auf EU-Ebene zu realisieren. Nach dem Motto, nur so können wir europäische Ausgaben finanzieren. Das wäre dann das Versailles 2.0, wie hier in der vorletzten Woche besprochen. Wie gesagt, das ist nicht zu erhoffen, aber ich persönlich bin skeptisch, weil ich glaube, die deutsche Politik ist drauf und dran, diesen Fehler zu machen, statt in das Land zu investieren und damit wirklich in den Wettbewerb mit den USA eines Donald Trump zu treten. Tun wir das nämlich nicht, werden wir zweifelsohne massiv Arbeitsplätze in die USA verlieren. Die Unternehmen werden nicht offiziell umziehen. Sie werden einfach nur hier Stellen abbauen und in den anderen Standorten, wie eben in den USA, entsprechend Stellen aufbauen.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Noch kommen wir zurück zum Handelsthema. Die negativen Wirkungen der Politik von Donald Trump für den Welthandel könnten sogar noch deutlich stärker ausfallen. Es steht im Raum, dass die gesamte Welthandelsordnung aus den Fugen gerät. Dies droht nach der Einschätzung der Kieler Forscher, wenn die Ideen von Peter Navarro, Trumps Handelsberater im Weißen Haus in der ersten Amtszeit, umgesetzt werden. Peter Navarro ist einer der Autoren in dem sogenannten Project 25 Paper, in dem der Plan zur Umgestaltung der Exekutive der US-Bundesregierung im Falle eines Sieges von Donald Trump ausführlich dargelegt wird. Peter Navarro schreibt das Kapitel über faire Handelspolitik. Auch dieses habe ich in den Shownotes verlinkt. Da kann man lesen, dass er glaubt, dass der Handel unfair sei, was bereits angesprochen wurde, und er setzt deshalb auf die Umsetzung von gegenseitigem Handel. Das heißt, die US-Zölle sollen immer den Zöllen der Handelspartner entsprechen. Damit will man Druck aufbauen, dass beispielsweise ein Land die Zölle für US-Waren senkt, aber eben nur für US-Waren und nicht für Waren aus anderen Ländern. So hofft man, dass man im Prinzip einen Wettbewerbsvorteil hat nach dem Motto, die USA bekommen bessere Konditionen im Handel als andere. Darüber hinaus tritt Navarro für eine ganz klare Beschränkung ein von Warenimporten aus China und für Investitionen in China und von chinesischen Unternehmen in den USA. Das soll die Fähigkeit der amerikanischen Unternehmen einschränken, in chinesische Vermögenswerte zu investieren und andererseits eben den chinesischen Unternehmen es erschweren, Investitionen in amerikanischen Vermögenswerten vorzunehmen. Das ist nichts anderes als das Ende des geordneten globalen freien Welthandels, sondern es ist letztlich eine Politik des Stärkeren. Die Kieler Forscher formulieren es so.
Navarros Fairtrade-Narrativ beinhaltet einen Bruch mit den globalen Regeln im Rahmen der WTO-Mehrwertbegünstigung, die angeblich bereits unter chinesischer Kontrolle steht. Unilateralismus, gefolgt vom Druck zum Abschluss bilateraler Abkommen, würde den WTO-Rahmen ersetzen. Das Ziel einer solchen Strategie könnte sein, Partnerländer dazu zu bewegen, ihre Zölle auf das US-Niveau zu senken, ohne dass die USA Gegenzugeständnisse machen. Sollten Partnerländer nachgeben, ohne die Zölle gegenüber Drittländern so zu senken, wie es die Meistbegünstigungsregel erfordern würde, würden US-Exporteure von einem beträchtlichen Wettbewerbsvorteil auf diesen Märkten gegenüber einem Drittland, das heißt Deutschland, profitieren.
Konkret würde das Folgendes bedeuten.
Sollte die Welt in geopolitische Blöcke zerfallen, die von den USA bzw. China angeführt werden, würden die Verluste für die EU und insbesondere für China noch größer ausfallen, wobei das reale Bruttoinlandsprodukt Chinas um bis zu 2,3% und das Deutschlands um etwa 1,2% zurückgehen würde, während die USA mit einem Rückgang von 0,8 weniger stark betroffen wären. Kurzfristig könnten die Verluste für alle Länder erheblich größer sein, mit einem Rückgang des globalen Bruttoinlandsproduktes um bis zu 2,8% im ersten Jahr.
Weshalb die Forderung der Forscher nicht überraschen kann.
Für die EU ist es von strategischer Bedeutung, die multilaterale Welthandelsordnung zu verteidigen und eine Fragmentierung zu vermeiden. Die BIP-Verluste durch einen Abbau der WTO und eine mögliche Fragmentierung der Weltwirtschaft wären deutlich größer als die Verluste aus einem bilateralen Handelsstreit mit den USA und könnten für die EU und Deutschland bis zu 2 bis 5 Mal höher ausfallen.
Doch wie realistisch ist es, dass es der EU gelingt, die multilaterale Welthandelsordnung zu verteidigen? Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Da nutzt es uns auch wenig, dass die Politik von Donald Trump wahrscheinlich nicht den Wohlstandsschub für die USA bringen wird, den er verspricht. Das mit der Ansiedlung von Unternehmen dürfte klappen. Aber die Zölle führen eher zu mehr Inflation als zu weniger Inflation. Auch seine Überlegungen zur Abschiebung im großen Stil, 10 Millionen Menschen stehen ja im Raum, wirken über die Arbeitskräfteverknappung auch inflationär. Die Staatsschulden werden unter Donald Trump noch schneller aus dem Ruder laufen, als sie es unter Kamala Harris getan hätten. Passend dazu stellt Trump die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed in Frage. Wir haben es immer wieder diskutiert. Es ist abzusehen, dass die Notenbank Fed intervenieren muss, um über billige Zinsen, über tiefe Zinsen die Finanzierung des US-Staates zu sichern. Dabei dürfen wir nicht vergessen, Trump fordert das laut, aber ich bin sicher, auch in anderen Regionen werden Politiker in den kommenden Jahren immer mehr Druck ausüben auf die Notenbanken, um die Staaten zu finanzieren, sicherlich auch in der Eurozone. Das ist die Folge der aus dem Ruder gelaufenen Schuldenproblematik, siehe vorletzter Podcast. Wir müssen uns auf eine neue Welt einstellen, eine Welt, in der es intensiven Wettbewerb gibt und damit ist, ich wiederhole mich, Donald Trumps Wahl ein echter Weckruf. Doch was müssten wir jetzt in Deutschland eigentlich tun, um uns auf die geänderte Welt einzustellen? Ich habe dazu mit Gabriel Felbermayr, einem der Autoren der Kieler Studie, gesprochen. Gabriel Felbermayr und ich haben vor der Wahl in den USA gesprochen. Die Diskussion ist trotzdem hochaktuell. Denn wir sprechen über die grundsätzlichen Herausforderungen für Deutschland. Was muss Deutschland tun, nun wo offensichtlich das alte Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert? Es ist Gabriel Felbermayrs Sicht auf das Sanierungsprogramm für Deutschland. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Gabriel Felbermayr kommen, noch kurz der Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es für alle BTO Beyond the Obvious Hörer ein exklusives Angebot des Handelsblatts. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang nur für 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Felbermayr.
Professor Gabriel Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung WIFO in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 2010 bis 2019 leitete er das IFO-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Universität München, wo er auch als ordentlicher Professor für internationale Wirtschaft tätig war. Von 2019 bis September 2021 führte er das Kiel-Institut für Weltwirtschaft als Präsident. Seine Forschungs- und Beratungstätigkeit konzentriert sich auf Fragen der internationalen Handelstheorie und Politik, der Arbeitsmarktforschung, der europäischen Wirtschaftsintegration und auf aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik. Professor Felbermayr war zuletzt in Folge 126 zu Gast zum Thema Sanktionen gegen Russland. In diesen Tagen erscheint sein gemeinsam mit Martin Bramel verfasstes Buch Der Freihandel hat fertig im Almathea Verlag.
Sehr geehrter Professor Felbermayr, ich freue mich ausgesprochen, Sie nach langer Zeit erneut beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich auch, Herr Stelzner. Vielen Dank.
Herr Felbermayr, wir wollen über ein neues Buch sprechen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich mit Ihnen über Sanktionen sprechen. Wir haben damals, als der Krieg losging mit Russland und der Ukraine, haben wir über die Wirksamkeit von Sanktionen gesprochen. Wenn wir jetzt die Situation betrachten, wie sehen Sie denn jetzt eigentlich die Wirksamkeit der Sanktionen des Westens gegen Russland? Haben wir sie falsch gemacht und sie wirken deshalb nicht oder wirken sie erst später? Und wir wissen es noch nicht. Was ist Ihre Einschätzung?
Also was sich doch sehr grundlegend verändert hat zu unserem letzten Gespräch, ist, dass wir deutliche Evidenz dafür haben, dass China, die Türkei, Indien und auch andere Länder nicht nur nicht mitmachen bei den Sanktionen des Westens, sondern sich ganz aktiv auch nutzen, um mit Russland viel stärker ins Geschäft zu kommen. Statistisch sieht das so aus, als ob diese Länder Freihandelsabkommen geschlossen hätten. Ja? Und das hat uns dann doch überrascht, wir haben das vor kurzem mit Kollegen aus den USA evaluiert und damit hat keiner gerechnet. Also, dass es Handelsumlenkung gibt, das haben die Modelle immer schon vorhergesehen. Also, dass das Erdöl, das nicht mehr nach Europa fließt, irgendwo anders hinfließt. Aber dass es eine echte Handelserleichterung gibt, durch zum Beispiel das Einrichten von Swaplines, durch technische Absprachen, durch regelmäßige Expertenkonsultationen, Vereinfachungen beim Zoll und. Dass Russland mit seinen Alliierten so zusammenwächst, das hat der Westen und haben auch die Analysten sozusagen im Vorfeld nicht gesehen. Und das schützt die russische Wirtschaft aktuell doch deutlich vor dem Einfluss der westlichen Sanktionen. Und dann kommen noch andere Unvollkommenheiten dazu, die über die normalen sozusagen Handelsumlenkungskanäle laufen.
Okay, das heißt im Klartext, der Westen ist nicht mehr so powerful wie früher und kann quasi über Sanktionen eigentlich gegen die neuen BRICS, die BRICS-Plus-Länder, eigentlich nicht mehr bestehen.
Das ist richtig. Vor allem dann, wenn wir über sehr stark commodity-getriebenen Handel sprechen. Nicht, wenn das sozusagen Spezialgüter oder Dienstleistungen wären, die Russland nur für den Westen herstellt. Oder umgekehrt, Dinge, die Russland nur aus dem Westen beziehen kann. Ja, dann ist der Hebel länger. Aber bei Erdöl, bei Nickel, bei Kohle etc. Also Russland ist auf der russischen Exportseite ja sehr commodity-lastig. Da gibt es einen Weltmarkt. Das ist nicht spezifisch sozusagen. Und da sind dann die Umlenkungsmöglichkeiten größer ausgeprägt, als das der Fall wäre, wenn man sehr spezielle Güter miteinander handeln würde.
Jetzt haben Sie ja, sind ja nicht nur Sanktionsexperte, Sie sind allgemein ein Handelsexperte. Und wenn wir jetzt mal auf die Welt schauen, erleben wir gerade eine Zeitenwende. Wir haben doch mit dem Eintritt von China, mit dem Eintritt von Osteuropa in den Weltmarkt, haben wir ja quasi einen Globalisierungsschub erlebt. Man könnte auch sagen, der Westen hat einen großen Teil seiner Produktion an China outgesourced und China hat dafür die Dollar wieder nach USA recycelt. Und jetzt bricht das quasi, sehen wir jetzt quasi einen Zerfall dieser Weltordnung, sehen wir jetzt, Trump wird wieder weiter auf Protektionismus setzen, Europa spricht von De-Risking. Also ist im Prinzip, haben wir eine Trendwende fundamentaler Art, ein Zerfall der Weltordnung dahingehend.
Ja, würde ich schon sagen. Aber das Timing ist nicht so eindeutig. Seit 2008, 2009, kann man sagen, ist aus der Globalisierung der Schwung raus. Seitdem wachsen die einschlägigen Globalisierungsindikatoren nicht mehr, sondern bewegen sich bestenfalls seitwärts. Manche zeigen sogar eine leichte Tendenz zur Deglobalisierung, vor allem wenn man über den Güterhandel spricht. Aber dort ist der Bruch 2008, 2009 und nicht erst 2022 bei der Invasion der Russen in der Ukraine. Was wir jetzt aber deutlicher sehen, das war bisher noch nicht so klar in den Daten, ist, dass die Weltwirtschaft fragmentiert. dass also der Handel zwischen den Blöcken deutlich abnimmt. Das spricht also, die BRICS-Plus-Länder handeln weniger mit dem Rest der Welt oder dem Westen, handeln aber mehr untereinander. Und im Westen sehen wir das auch. Also der Handel innerhalb der Blöcke, der wächst stärker als der Handel zwischen den Blöcken. Und das sehen wir ungefähr seit 2022. Das ist dann schon auch nochmal eine Zugabe sozusagen zu dem leichten Deglobalisierungstrend, den wir schon seit 15 Jahren in etwa in den Daten haben.
Würden Sie jetzt sagen, das ist jetzt ein neuer Trend? Weil ich meine, nach einem Jahr kann man es ja schlecht sagen. Oder kann es auch einfach nur sein, naja, das ist so eine momentane Reaktion auf den Krieg eben in der Ukraine, dass die sagen, wir, die BRICS rücken mehr zusammen. Wir haben damals das Thema gehabt, Beschlagnahmung der russischen Auslandsvermögen, was ja auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal so, bei anderen Ländern so ankam, dem Motto, oh, wir wollen auch keine Dollar mehr haben und keine Euro, sondern wir wollen auch lieber, was weiß ich, Gold haben zum Beispiel, um eben nicht das Risiko zu laufen. Ist das vielleicht nur eine momentane Reaktion oder sagen Sie, nee, es spricht auch andere Indikatoren dafür, dass es ein Trend ist?
Es sieht schon so aus, als ob das ein Trend ist, nicht? Also im Hintergrund dieses Konflikts mit Russland steckt ja doch Systemrivalität des demokratischen Westens mit anderen Ländern, die diese demokratische Werte nicht teilen. Es ist ja auch nicht zufällig, dass die BRICS sich erweitert haben um Länder wie den Iran, ja, zum Beispiel, der schon auch ganz eindeutig nicht ein Freund des Westens ist, aber ein großer Unterstützer, vielleicht sogar der größte, was Militärgüter angeht, Russlands in diesem Konflikt. Der Iran spielt auch eine Rolle natürlich im Nahostkonflikt, hat schon immer gespielt, aber da sind doch jetzt mehrere Frontstellungen entstanden, nicht nur die in der Ukraine, von Taiwan muss man auch sprechen, und das sind dann schon länger angelegte Problemlagen, die nicht verschwinden, wenn es vielleicht nächstes Jahr, hoffentlich, ja, alle beten drum, in der Ostukraine doch mindestens einen Waffenstillstand geben könnte. Also diese Blockbildung, die bleibt bei uns. Man kann zum Beispiel die Dollarwaffe ja nicht beliebig oft einsetzen als Sanktion. Also wenn man einer großen Volkswirtschaft wie der russischen die Auslandsvermögen einfriert, dann bedeutet das, dass man damit alle anderen Autokraten der Welt, wie Sie es schon gesagt haben, Herr Stelter, sozusagen mit Anreizen versorgt, in anderen Assets ihre Reserven zu halten. Bedeutet dann aber, dass man auch im Finanzmarktbereich eine Fragmentierung sehen würde. Dort ist die Welt ohnehin nicht so stark integriert wie in den Gütermärkten. Finanzmärkte, die haben jetzt schon eher so diese polyzentristische Form, dass es mehrere Hubs gibt, und das dürfte sich in den nächsten Jahren noch verstärken.
Jetzt sitzen Sie in Österreich, aber Sie kennen ja Deutschland sehr gut. Sie waren ja jahrelang hier aktiv und Sie schauen immer nach Deutschland. Ich meine, es gibt wahrscheinlich wenige Länder, die so wie China und Deutschland eigentlich von der Globalisierung profitiert haben. Und jetzt haben wir die Deglobalisierung. Bevor wir auf Deutschland kommen, wie wirkt es denn auf China? Weil ich meine, China scheint ja trotzdem noch auf Exporte zu setzen, um die binnenwirtschaftlichen Probleme zu lösen. Also die bauen ja mehr die Exportindustrie auf, Stichwort Elektromobilität, andere Themen. Passt das in das Bild? Ich meine, auf der einen Seite die Deglobalisierung, auf der anderen Seite ein China, was auf Exporte setzt, um Probleme zu lösen?
Ja, es stimmt. China hat einfach enorme Überkapazitäten in vielen Bereichen. Und die Binnenkonjunktur ist viel schwächer, als das die Kommunistische Partei sich wünscht. Und der Überschuss muss irgendwo hin. Der Überschuss wird zu sehr günstigen Preisen in den Weltmarkt gedrückt. Das ist ein Problem, das Deutschland in dieser Extremform nicht hat. Auch in Deutschland gibt es in manchen Branchen, auch in der Automobilindustrie, tendenziell eher Überkapazitäten. Aber das chinesische Problem ist um Größenordnungen stärker. Was man natürlich auch in China sagen muss, dort wird ja nicht nur gegenüber den USA oder Europa auf Exporte gesetzt, sondern auch gegenüber dem globalen Süden. Ja, das ist also ein umfassenderes Modell der Exportpromotion. Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich in der Tat zu sehr auf China als Absatzmarkt für Maschinen vor allem oder Chemie, andere Vorprodukte verlassen. Die Chinesen haben als doch deutlich diversifizierteres Modell. Und der dritte Punkt, der auch sehr deutlich in den Daten jetzt zu sehen ist. China hat seit 2008, da war die große Wirtschafts- und Finanzkrise ausschlaggebend, sich aus dem Globalisierungsprozess Stück für Stück zurückgezogen. Auch bei der chinesischen Wirtschaft ist das so, dass der Anteil der Importe zum Beispiel an der industriellen Wertschöpfung viel kleiner ist heute, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Also die Chinesen sind besser vorbereitet. Die haben dieses zumindest teilweise rückführend der internationalen Integration seit 2008 scheinbar strategisch gewollt und geplant, währenddem uns das in Deutschland eher ereilt, ja, wie eine Naturkatastrophe, wie ein Unheil, das sich keiner gewünscht hat. Die Chinesen sind vor dem Hintergrund der großen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 selbst und mit Plan sozusagen in eine Entwicklungsphase eingetreten, wo der heimische Markt eine größere Rolle spielen sollte als der Exportmarkt. Und das ist auch passiert.
Na ja, klar. Ich meine, ich glaube, es ist auch die Strategie von Xi, ist ja auch, China strategisch unabhängiger zu machen und auch nicht erpressbar zu machen. Ich meine, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der Ausbau von Atomkraft und anderen dient ja dazu, weniger fossile Brennstoffe importieren zu müssen. Bei der Chipproduktion sieht man es ja gerade, die amerikanischen Sanktionen befördern natürlich auch dort den Wunsch nach Autonomie. Also vor dem Hintergrund kann man sagen, ja, die Chinesen haben sich darauf vorbereitet. Jetzt haben sie gerade Deutschland angesprochen, wir sind da reingewatschelt ohne Plan. Das ist ja nicht nur das einzige Gebiet, wo wir so reingewatschelt sind. Die Frage ist ja nur, was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Ich meine, das heißt doch eigentlich, dass das Geschäftsmodell der Vergangenheit tot ist.
Ja, also ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass das Geschäftsmodell tot wäre, aber dass es doch massiv bedroht ist und massiv angegriffen ist, das ist eindeutig. Nämlich Deutschland hat sich stark spezialisiert in einzelnen Bereichen der Industrie und diese hohe Spezialisierung, die geht immer damit einher, dass man stark angewiesen ist auf Exportmärkte. Je kleiner die Nischen, umso höher müssen die Exportteile sein. Diese Nischen sind klein geworden in den letzten 20, 25 Jahren schon, zum Beispiel im Automobilbereich auf hochpreisige, eher Luxusmodelle zu setzen, im Maschinenbau auf Nischenprodukte hochspezialisiert, weil man dort eben dann auch mit den deutschen hohen Kosten, Löhne etc. umgehen konnte. Aber Nischen Dasein heißt immer hohe Exportanteile. Und wenn das internationale Geschäft nicht mehr läuft, wenn der Protektionismus zunimmt, wenn es immer mehr Anreize gibt, teilweise sehr brutal vorgetragen, für die Auslandsmärkte auch in den Auslandsmärkten produzieren zu müssen, ja, dann bedeutet das, dass dieses spezialisierungsbasierte Industriemodell Deutschlands so nicht mehr funktioniert. Und da kann man schon sagen, also diese Erkenntnis, die in den letzten Jahren, glaube ich, überall ein Stück weit gereift ist, die ist schon eine Zeitenwende für die deutsche Wirtschaftspolitik. Das hat von Nachkriegsjahren bis 2010, 15 funktioniert, aktuell aber nicht mehr. Und man sieht das doch auch deutlich, kann man sagen, in der Industriestatistik, die ist ja schon seit 2017 in Deutschland sozusagen im Rückwärtsgang. Das ist also nicht ganz neu, hat auch nicht so viel mit dem Ukraine-Krieg zu tun, sondern ist eine schleichende Entwicklung, die sich aber rund um 2010, würde ich sagen, doch stark beschleunigt hat.
So, jetzt müssen wir nochmal einsteigen. Also, ich bin ja einfach nur einfacher Kaufmann. Ich bin ja kein Wirtschaftsprofessor. Also, ich weiß, dass die deutschen Firmen immer ins Premium geflüchtet sind. Weil die Masse haben sie verloren. Ich habe irgendwann mal was zu tun gehabt mit so einem Mikroskophersteller. Am Ende war es halt so, das teure Elektronenmikroskop für 1 Million wurde noch in Deutschland gemacht, aber die anderen Dinge kamen schon von Wettbewerbern aus dem Ausland. Die Automobilindustrie ist ins Premium gegangen. Ich meine, selbst VW ist ins Premium gegangen, hat dort Geld verdient, große, schwere Autos und so weiter. Das Premium ist jetzt weg, weil der technische Vorteil ist weg, weil die Elektromotoren halt, da braucht man kein gutes Getriebe mehr, etc., etc. Also der Wettbewerbsvorteile der deutschen Industrie sind weg. Das Premium ist weg. Jetzt haben Sie gesagt, Spezialisierung war die Reaktion auf die hohen Kosten. So haben Sie es gesagt. Ich drehe es mal um und sage, wir konnten uns auch die hohen Gehälter und hohen Löhne nur leisten, weil wir eben in der Welt diese Prämie bekommen haben. Wenn Sie jetzt mir sagen, das fällt gerade weg, dann würde ich sagen, dass unser Wohlstand aber sowas von massiv gefährdet ist, weil wir im Prinzip ganze Branchen haben werden, die unter Druck geraten, die Löhne nicht mehr bezahlen können, die keine Preisprämie mehr am Markt bekommen. Sie haben gerade gesagt, die Wirtschaftspolitik hätte das erkannt. Da würde ich Ihnen sagen, die Wirtschaftspolitik hat das nicht erkannt, weil wenn man das erkannt hätte, dann würde man noch alles daran setzen, die Rahmenbedingungen zu verbessern, Stichwort Energiekosten und anderes in Deutschland und nicht glauben, man kann weitermachen wie bisher.
Ja, ich gebe Ihnen echt an beiden Punkten. Also zum einen, dass die Verdrängung aus den, sagen wir mal, lukrativen Nischen Wohlstandseffekte haben wird, negative. Ne? Das ist das eine, das ist relativ klar. Alle die Globalisierungsszenarien, die man so rechnen kann mit unserem Modell, zeigen das ja auch. Nicht? Also Deutschland wäre einer und ist einer der größten Verlierer, wenn die internationale Arbeitsteilung ein Stück weit zurückgedreht werden muss. Die Politik hat das, ich weiß nicht, also die Analysten reden davon seit einiger Zeit. Nicht, also die Krise der Industrie ist nicht neu. Die hat 2017, wenn Sie in die Zahlen schauen, geht der Output in der Industrie zurück. Natürlich gilt das jetzt nicht für sozusagen alle Politiker in aller Couleurs. Wir erinnern uns an den Peter Altmaier, der eine Industriestrategie machen wollte, ja, dabei gescheitert ist. Also da ist schon, ich glaube, jedenfalls teilweise im politischen Bereich schon länger klar, dass es da Probleme gibt. Das hat aber keine Mehrheiten gefunden. Nicht der Peter Altmaier ist mit seiner Industriestrategie abgewählt worden. Jetzt haben wir eine Koalition in Deutschland, die mit ganz anderen Prioritäten an den Start gegangen ist. Da kann man schon sagen, da hat man vielleicht die Realitäten nicht sehen wollen, weil sie im Weg standen einer andere Politik, die eher auf sozialpolitische Ausbaupläne gesetzt hat und auf eine grüne Transformation, die wenig marktwirtschaftlich grundiert war. Und wenn man diese Prioritäten hat, dann ist natürlich die industrielle Kernproblematik, von der wir beide gerade sprachen, die stört dann, dass die nicht thematisiert wurde oder nicht als Ausgangspunkt genommen wurde für weitere Überlegungen, ist vielleicht vor diesem Hintergrund nicht überraschend. Aber gewusst hat man das in den Ministerien, in der Wissenschaft, seit 2017, wahrscheinlich schon früher, ist das eigentlich ziemlich sichtbar.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, also Peter Altmaier, gut, ich glaube, er ist sicherlich jemand, wenn man hier mit der Industriestrategie verbindet, ist sich auch eine Pfeile so. Ich war damals auch skeptisch, weil ich eher gesagt habe, ich traue ich das der Politik zu. Ist denn eine Industriestrategie die richtige Antwort jetzt auf die Herausforderung, vor denen Deutschland steht?
Das hängt sehr davon ab, was man denn unter Industriestrategie verstehen will. Also ich glaube nicht, dass eine Industriepolitik, wie sie in den 70er Jahren in Frankreich und in den 80er Jahren versucht wurde, dass das jetzt die Antwort ist. Sprich, das Herauspicken einzelner Industrien mit hohen Subventionsangeboten. Ich glaube eher, dass eine vernünftige Industriepolitik darin bestehen muss, die Rahmenbedingungen in Deutschland zu verbessern. Dass sie ganz dringend überlegen muss, worin besteht eigentlich der Standortvorteil Deutschlands.
Ja, das können Sie mir mal ganz kurz sagen. Worin besteht er denn?
Ja, nach wie vor ist sicherlich ein Element da, dass es einen widerstandsfähigen, innovativen, gut geführten Mittelstand gibt, der immer noch Nischenprodukte anbietet, die allerdings in den letzten Jahren sehr teuer geworden sind. Teuer geworden, weil die Energiekosten zu hoch sind. Ich glaube, da gibt es kein Herumdeuten. Das ist ganz so. Das ist klar so teuer geworden, auch weil wir die Unternehmen überlasten mit Bürokratie ohne Ende, so dass ja jetzt auch der Vizekanzler Habeck vor kurzem gesagt hat, man bräuchte die Kettensäge wegbolzen, hat er gesagt, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz falsch abgebogen. Ja, gut, kurz vor Ende seiner Regierungszeit reift diese Erkenntnis. Das ist sicherlich ein Punkt. Na, und dann ist klar, dass die Rahmenbedingungen, die globalen, nicht nur schlecht sind, weil die Amerikaner und die Chinesen mit uns nicht Ping-Pong spielen wollen, sondern wir sind auch selber in Europa nicht in der Lage gewesen, proaktiv das Welthandelssystem zu gestalten. Es ist an uns selbst gescheitert, dass wir kein TTIP auf die Welt gebracht haben, also das Handelsabkommen mit den USA. Es liegt an uns selbst, dass wir seit Jahrzehnten mit den Südamerikanern verhandeln, zusehen müssen, wie wir abrutschen dort, wie die chinesischen Marktanteile steigen und steigen, aber wir kriegen kein Abkommen mit den Mercosur-Ländern zustande. Und von Indonesien und Indien brauchen wir noch gar nicht reden. Da sind wir noch weiter entfernt. Das liegt an uns. Wir sind schon in weiten Teilen selbst verantwortlich in Europa und in Deutschland.
Völliger Konsens. Ich meine, wir wollen denen ja auch irgendwelche Sozialstandards aufrücken und ähnliches. Weshalb sie dann gerade Mercosur, wo die sagen, nach dem Motto, das wollen wir jetzt gar nicht hier von euch oktroyiert bekommen. Nur für mich ist so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt mal Deutschland anschauen und wir sagen, okay, wir haben historische Fehler, ein Freihandelsabkommen mit den USA, glaube ich, können wir erstmal vergessen. Wir haben noch ein paar Stärken. Wir haben gleichzeitig in der öffentlichen Diskussion eigentlich, glaube ich, immer noch fehlendes Realitätsbewusstsein, was die Herausforderung betrifft. Was kann man denn aus anderen Ländern lernen, die sowas auch erlebt haben? Ist das etwas, was man eigentlich korrigieren kann? Umgekehrt gefragt, wie schlimm muss es erst werden, bis überhaupt eine Korrektur erfolgen kann?
Also es ist in der Wirtschaftsgeschichte noch nicht oft vorgekommen, dass ein Land sich sozusagen einer Deindustrialisierung-Tendenz erfolgreich erwehren konnte. Also wir haben schon vorher von den industriepolitischen Versuchen der Franzosen gesprochen, die haben nicht funktioniert. Wir sehen, dass seit 2017 die USA versuchen, die Industrie wieder zu stärken, Trump zunächst, aber auch Biden. Die Wertschöpfungsanteile der Industrie in den USA sind nicht wirklich gestiegen seither. Also das führt zu Verschiebungen, zu unterschiedlichen sektoralen Zusammensetzungen dann in der Wertschöpfung. Aber es ist schon ein Trend, der da ist. Deutschland hat sich diesem Trend lange erfolgreich widersetzt, muss man sagen. Hat eben diese Nischenstrategie lange gefruchtet. Ein Stück weit muss man auch sagen, dass die Demografie nicht hilft. Die Innovationsfähigkeit einer alternden Gesellschaft ist geringer als die Innovationsfähigkeit einer neuen Gesellschaft. Auch die Möglichkeit, neue Produkte im Binnenmarkt zuerst sozusagen serienreif zu machen und dann zu exportieren. So läuft das doch typischerweise. Das ist in einer alternden Gesellschaft schwieriger. Das sind also schon große Widerstände, die da auf dem Tisch liegen, die man nicht einfach, auch nicht politisch, aushebeln kann. Gegen die Demografie hat man nicht viele schnell funktionierende politische Mittel. Aber klar ist auch, dass wir es in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren der Industrie in Deutschland und in Europa besonders schwer gemacht haben. Und damit ist dieser vielleicht im Trend kaum vermeidbare Rückgang des Anteils der Industrie in der Wertschöpfung, der ist nochmal beschleunigt worden. Und dagegen sollte man sich, glaube ich, mit Kraft stemmen. Was man auch tun sollte, ist, das gilt sicherlich besonders für Deutschland, aber viele der klassischen Industriesektoren sind immer mehr auch Dienstleistungssektoren geworden. Da ist immer mehr Software drin, da sind immer mehr Beratungsdienstleistungen, Maintenance-Dienstleistungen drin. Und der Dienstleistungssektor, der ist in Deutschland nicht so gelitten wie die Industrie. Also wir haben, glaube ich, durch eine Überbetonung von Industrie, der Industrie selber gar keinen so großen Gefallen gemacht. Weil ein Elektroauto, das wird ja oft gesagt, nicht nur ein physisches Objekt ist, sondern da ist eben sehr viel Software drin. Und diese Fusion zwischen Hardware und Software, das hat Europa und Deutschland verschlafen. Das ist noch nicht zu spät, würde ich sagen, aber das würde dann sozusagen im Bereich der Universitäten, im Bereich der Forschungsförderung, würde das ein Umdenken erfordern, dass man diese Integration von Industrie und Dienstleistungssektor, vor allem im Hightech-Bereich, dass man die stärker in den Fokus nehmen muss. Und da wird es vielleicht auch die ein oder andere Umschichtung von existierenden Fördermitteln brauchen.
Klar, wir sollten mehr wieder in Grundlagenforschung investieren. Ich möchte eine Anmerkung, möchte ich mir doch mal ganz kurz wegen dem Thema Innovationsfähigkeit oder alternde Gesellschaft. Da wollte ich nur die Frage aufwerfen. Intuitiv sage ich das auch immer, aber wenn wir nach Japan blicken, Japan ist ja eine deutlich ältere Gesellschaft, hat aber doch eine sehr hohe Innovationsfähigkeit. Wenn man die Patente anschaut pro Einwohner, liegen die ja noch vor Deutschland. Also vor dem Hintergrund, ich glaube, es hat auch was mit Bildungssystem zu tun. Also nicht nur Innovationsfähigkeit, sondern eben auch mit der Qualität des Bildungssystems. Und da könnten wir ja was tun, indem wir das quasi Umkehrung machen von Masse und wieder auf Qualität und ein höheres Bildungsniveau setzen. Das wäre ja auch ein Hebel.
Ja, zweifellos. Ich habe vorher versucht zu sagen, dass es gewisse Trends gibt, gegen die man nicht wahnsinnig viel machen kann. Nicht? Also, dass historisch die Anteile der Industrie in fast allen Ländern der Welt zurückgehen. Deutschland konnte sich da temporär widersetzen. Aber auch, dass die Demografie im Hintergrund nicht hilft. Ich glaube, sie hilft auch in Japan nicht. Aber umso dringender muss es sein, dass man Fehler vermeidet einerseits und andererseits sieht, woher soll die Innovationsfähigkeit, die Produktivität der Zukunft kommen. Und natürlich ist das Thema Bildungssystem da ein ganz zentrales. Deutschland hat ein relativ teures Bildungssystem, aber mit sehr mediokren Ergebnissen. Und das hilft uns nicht im Wettbewerb, der international schärfer und politischer wird. Das ist klar. Oder auch bei den Universitäten würde man Ähnliches sagen. Oder auch, wenn man jetzt darauf blickt, wohin sich die Migrationspolitik entwickelt, in Europa und auch in Deutschland. Eigentlich müssten wir umso dringender im Global War for Talent, nicht im Wettstreit um die besten Köpfe, müssten wir sehr viel dringender wirklich gute Angebote machen. Die Signale aber, die in die weite Welt gehen, ja, die zitiert werden, kann man, war in Südkorea, als in Ostdeutschland gewählt wurde, und das war da in den Medien, ja, dass da jetzt die Rechtsradikalen an die Macht kommen. Das ist nicht wirklich gut für Wettkampf und gut ausgebildete Ingenieure oder Softwareprogrammierer, ne, die diese Willkommenskultur in Deutschland etwas vermissen. Also man muss sich schon fragen, wie können wir die Faktoren, die wir in der Hand haben, in der Tat, ja, wie können wir die verbessern?
Und da würde ich gerne nochmal einhaken, auch nochmal, wir haben ein paar Punkte noch mehr, ich habe mir einiges aufgeschrieben, aber weil Sie gerade es gesagt haben mit der Attraktivität, ich meine, wir haben natürlich ein Problem auch mit Sozialabgaben, weil wir natürlich ein stagnierendes Wohlstandsniveau haben, den Sozialstaat finanzieren wollen, Renten und andere Beiträge gehen ja hoch, ist ja auch gerade aktuelle Politik. Das macht es ja auch nicht attraktiver für Zuwanderer zu kommen, wenn sie dann so hohe Abgabenlast sehen. Ich meine, wie gibt es überhaupt eine Lösung, wie man dieses Thema des Wohlstandsverlustes aufgrund der Deglobalisierung kombinieren kann mit einer Entlastung bei Abgaben, um attraktiv zu sein für Zuwanderer? Oder sind wir dann vielleicht in Situationen so drin, dass wir aufgrund des Wohlstands, also des stagnierenden oder vielleicht sogar schrumpfenden Kuchens, quasi noch mehr eine Umverteilung geben müssen und deshalb gar nicht die Möglichkeit haben, eine Änderung zu haben zum Thema, wir werden wieder attraktiver auch für Zuwanderer.
Ja, es gibt sicherlich eine gewisse Logik, ja, die spiralenartig sozusagen verläuft. Und man sagt, je stärker die wirtschaftliche Schieflage wird, umso mehr setzt man auf Umverteilung, auf Sozialleistungen, die dann aber wieder Steuern in die Höhe treiben und Abgaben. Und das wiederum macht den Standort erst recht weniger attraktiv. Also am Beginn steht immer die Erkenntnis, dass das eben ein Problem ist. Und dann würde man sich wünschen von der Politik, dass man diese Spirale nicht noch extra befördert. Nicht? Und das, ich glaube, dass in der Tat die Frage der Anreize wieder stärker in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Also Arbeitsanreize, raus aus dem Teilzeittrend. Teilzeit vor allem bei Hochausgebildeten, ja, auch bei Menschen, die gar keine Betreuungspflichten haben. Ja, das ist natürlich Gift. Die Hochausgebildeten, die braucht man besonders dringend für Innovationsaktivitäten. Aber dort scheinen die Anreize nicht zu passen. Und dasselbe ist im Steuerrecht. Ja, Deutschland ist ein Hochsteuerland. Und es gibt kiloweise, kilometerlang, ja, Forschung zur Frage, ob es Wohlfahrtsmagneten gibt bei der Migration. Ja. Und die Antwort ist, glaube ich, schon tendenziell ja. Na, also gut ausgebildete Wohlfahrtsstaaten, die ziehen Migranten an, die nicht sehr leistungsfähig oder gut ausgebildet sind. Und die weniger ausgebauten Wohlfahrtsstaaten, die bekommen die Migranten, die anderswo starke Nettozahler wären. Ja. Die bekommen die eher. Und darum gehen die in die Schweiz und sie gehen in die USA und sie gehen nach Singapur. Ja. Das ist alles nicht zufällig. Deswegen muss man sich schon fragen, muss man nicht sozusagen angesichts dieser Zeitenwende und der Bedrohung des Wohlstandsmodells, muss man da nicht sozusagen auch an manchen tief sitzenden institutionellen Strukturen rütteln? Wenn es so ist, dass Deutschland deutlich ärmer wird, ja, ist dann der Sozialstaat, der unter ganz anderen Bedingungen ausgebaut wurde, bis zuletzt ausgebaut wurde, ja, ist der in dieser Ausprägung und Form noch haltbar? Oder muss man nicht fragen, gehört der rekalibriert, so dass er zu der neuen Realität passt. Das ist nicht schön. Damit wird man wahrscheinlich nicht Kanzler mit einem solchen Reformatierungsprogramm. Aber man muss sich schon fragen, ob sozusagen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in dem geänderten Umfeld einerseits und andererseits sozusagen die Großzügigkeit unseres Wohlfahrtsstaates, ob das zusammenpasst.
Jetzt haben Sie gerade so gesagt, so Deutschland wird deutlich ärmer. Was heißt denn das für die EU?
Das Gute an der EU aktuell ist, dass nicht alle Länder von dieser deutschen Krankheit betroffen sind.
Polen boomt, unter anderem auch, weil deutsche Firmen hingehen.
Ja, genau. Aber auch die alten Südländer, die man vor ein paar Jahren noch sehr skeptisch gesehen hätte, Spanien, Portugal, ja, dass die unter hohen Schulden leiden, unter wenig Innovationsfähigkeit, ja, die performen gar nicht so schlecht. Ob das nachhaltig ist, muss man noch sehen. Aber das Positive ist, dass das deutsche Wirtschaftsmodell von Österreich geteilt wird im Großen und Ganzen, von den Niederlanden, skandinavischen Ländern, auch nicht ganz unbetroffen. Aber die andere Hälfte Europas, die kann sich zumindest teilweise dieser Problemlage entziehen. Das wiederum ist für die industriellen Kernländer Europas eine gute Nachricht. Weil wenn die Polen und die Spanier gut funktionieren, dann ist das zumindest im europäischen Binnenmarkt ein Wachstumstreiber. Ja, der ist klein geworden, seitdem die Briten weg sind. Er wächst nicht so schnell wie andere Binnenmärkte, aber er ist vor der Haustür. Das ist immer noch besser, ja, die Spanier und die Polen wachsen, als wenn sie gemeinsam mit Deutschland und Österreich in der Intensivstation lägen. Ja. Aber klar ist auch, dass für Europa ein schwaches Deutschland keine gute Sache ist.
Ja klar, auch wegen der Transfers. Ich meine, wir müssen ja auch die Transfers leisten. Und wenn wir jetzt nach Frankreich blicken, ich meine, Frankreich, ich glaube, ist offensichtlich auch in einer erheblichen Krise, auch in einer erheblichen politischen Krise, auch Staatsfinanzkrise. Und ich glaube, da hat man sicherlich schon darauf die Hoffnung gesetzt gehabt, dass die Deutschen irgendwo dazu helfen, Frankreich auszuhauen. Ich meine, wie sollen wir das da machen, wenn wir ärmer werden?
Ja, das wird schwierig sein. Die französische Krise, würde ich sagen, ist aber anders strukturiert. Nicht? Also das hohe Exposure, das Deutschland in der Industrie hat, und dann, weil die Industrie natürlich viel stärker globalisiert ist als der Dienstleistungssektor, ja, ist auch diese Globalisierungskrise in Deutschland deutlich problematischer. Frankreich leidet unter anderen Themen. Wenn wir vorher gefragt haben, was sind eigentlich die Hebel, die man in der eigenen Hand hat. Mit Globalisierung werden wir sozusagen wir beide und auch Olaf Scholz nicht umdrehen können, dass sie wieder deutschlandfreundlicher würde. Ne? Aber die Franzosen können schon. Also in der Vergangenheit haben sie uns zwar immer wieder enttäuscht, ja, aber im Prinzip können sie schon mit nationalen Reformen das französische Schiff wieder flott bekommen. Frankreich hat auch eine bessere Demografie zum Beispiel als Deutschland, deutlich besser. Also eigentlich sind die Bedingungen nicht schlecht. Die Franzosen sind halt immer noch sehr, sehr verliebt in ihren Staat, ja, und haben diesen Glauben, dass der Staat alles löst, den er aber jedenfalls diesem Jahrhundert immer enttäuscht hat, ne? Und davor eigentlich auch, ne? Also das vielleicht in der Nachkriegszeit, es gab vielleicht Episoden, aber im Großen und Ganzen ist dieses hohe Staatsvertrauen der Franzosen etwas, das bisher nicht viel an sozusagen Vorteile gebracht hat. Aber die können das sozusagen intern im Prinzip, wenn der Wunsch mal da ist und die Fähigkeit, können sie intern in Frankreich mehr Wachstum erzeugen mit dem Modell, das sie haben, als Deutschland das kann.
Sie haben vorhin gesagt, wir haben es in Europa der Industrie schwer gemacht. Was haben Sie damit gemeint?
Ja, das ist eine ganze lange Liste von Themen, die man da leider aufrufen muss. Wir haben uns schon beklagt darüber, dass man Handelsabkommen wegen Chlorhühnchen und anderen sozusagen Seltsamkeiten nicht abschließen konnte. Wir haben eine Politik der Bürokratisierung gesehen, starke Regulierung, die oft nicht fragt, ist sie klug, sondern vor allem muss sie populär sein, kurzsichtig populär im Bereich der grünen Transformation. Ne? Also, dass wir nicht stärker marktwirtschaftliche Prinzipien verwenden, weil der Transformation ist für die Industrie nicht gut, ja? Technologieoffenheit etc. Ja? Dazu kommen energiepolitische Fehlentscheidungen. Manche davon sind passiert, kann man sagen, okay, also die Russlandabhängigkeit, gut, da haben wir es kollektiv da hinein manövriert, aber dass man dann gleichzeitig eine funktionierenden Kraftwerkspark im Bereich Atom abschalten muss, das ist schon selbst gemacht. Und dass jedes abgeschaltete Atomkraftwerk den Strompreis nur nach oben treiben kann, ist auch logisch. Jeder, der was anderes behauptet, lebt in einer eigenartigen Blase, würde ich meinen. Also da sind schon Dinge passiert, die systematisch den Standort Deutschlands und Europa, da haben wir es ja ganz ähnlich, für die Industrie jedenfalls schwieriger gemacht haben.
Woran liegt es eigentlich, dass wir so wenig die Folgenabschätzung machen? Ich meine, jetzt nehmen wir mal Atomausstieg. Ich sag mal so, man muss ja kein Ökonom sein oder kein Nobelpreisträger, um zu wissen, dass Energiekosten ein relevanter Faktor sind. Wieso kann man dann einfach so sagen, man schaltet etwas ab? Warum gab es keine Diskussion? Warum gibt es zu wenig volkswirtschaftliche Diskussion in Deutschland? Man doktert an irgendwelchen Dingen rum, aber warum diskutieren wir nicht über die grundlegenden Themen? Was wir jetzt gerade diskutieren, das findet ja überhaupt nicht statt in der öffentlichen Diskussion.
Ja, also ich glaube, dass wir ein altes Problem immer wieder bekommen, das der Max Weber vor mehr als 100 Jahren beschrieben hat, in seiner Münchner Rede zur Politik als Berufung, wo er die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik aufgemacht hat. Das ist auch schon viel diskutiert und viel strapaziert. Hans-Werner Sinn liebt diesen Vergleich, aber er ist halt einfach auch wirklich richtig. Ja. Man greift in der Politik, und das sind nicht nur die Politiker, das sind auch die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler. Man greift sehr schnell auf die gesinnungsethische Argumentation zurück. Und da sagt man, Atom ist gefährlich, das haben wir doch gesehen. In Tschernobyl haben wir es gesehen und dann in Japan etc. gehört abgeschafft und abgestellt und das Problem ist weg. Ne? Da hat man das Gute gemacht. Oder wir sehen, dass in anderen Ländern, armen Ländern, Sozialstandards, Umweltstandards nicht eingehalten werden. Und dann haben wir das in der Lieferkette, das gefällt uns nicht. Ne? Und dann verbieten wir das sozusagen einfach und hoffen, dass dadurch die Welt besser wird. Verantwortungsethik will sagen, das ist oft zu kurz gedacht. Ja, wenn wir eine Lieferkettenregulierung aufbauen, kann das dazu führen, dass die bisherigen Produzenten mit all ihren Problemen in Bangladesch und Kambodscha und wo sie überall sitzen, dass die aus den Wertschöpfungsketten rausfallen und dass dann die dort beschäftigten Frauen und Kinder vielleicht, ja, die dort zumindest einen Lebensunterhalt verdienen, dass die dann in der informellen Wirtschaft landen, wo die Dinge typischerweise viel schlimmer sind. Oder auch in der Energiepolitik, nicht? Also man will die Rauchfänge nicht mehr qualmen sehen. Das ist eine optische Zumutung und erinnert einen an irgendetwas, das schlecht ist. Aber dass das Abschalten der heimischen Emissionsquellen nicht dazu führt, dass in der Welt weniger emittiert wird. Da muss man dann eben schon die verantwortungsethische Argumentation aufmachen. Und Weber hat das gesagt und andere auch immer wieder, dass das natürlich einen Analyseprozess erfordert. Man muss sich einlassen auf eine vielleicht etwas komplexere Diskussion. Da geht es nicht nur darum, ist das gut, ist das schlecht, sondern man muss die Dinge eben konsequenzialistisch bis zu Ende denken. Und das ist anstrengend. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass die Medien unter Druck stehen, dass dort die alten Modelle nicht mehr funktionieren, dass die Öffentlichkeit nicht mehr in der Lage ist, mit Hilfe der Medien sozusagen über komplexe Dinge umfangreich zu diskutieren. Sie mit ihren Interviews und ihren Podcasts, das ist eine rühmliche Ausnahme, ne? Die gibt's ja auch. Aber wenn man sich anschaut, wie die Qualität in unseren Talkshows passiert oder was mit den Printmedien passiert ist. Und Deutschland hat's ja noch viel besser als Österreich oder Frankreich. Wir haben keine Orte mehr, wo man sozusagen eine verantwortungsethische konsequenzialistische Diskussion führen kann. Es bleibt sehr schnell im Gesinnungsethischen hängen. Ja, weil alles, was darüber hinausgeht, Erklärung braucht, Daten braucht, Modelle braucht, letztlich anstrengend ist. Nicht? Und da hilft uns nicht, dass sozusagen der öffentliche Raum sich doch deutlich verengt hat. Es muss alles schnell gehen, wenige Überschriften und schon glaubt man, man ist sozusagen gerüstet für die Arbeitswoche. Damit, glaube ich, tun wir dem Diskurs nichts Gutes und am Ende muss man sich nicht wundern, dass die Politik, die Wirtschaftspolitik sehr häufig und fast schon systematisch, muss man sagen, ja, sehr kurzfristig denkt, sehr gesinnungsethisch getrieben ist und die langfristigen Konsequenzen und Folgen einer solchen Handlungsweise nicht internalisiert werden.
Jetzt haben wir ja gesprochen über das Thema Exporte sehr stark. Jetzt haben wir ja auch umgekehrt eine Importwirkung. Ich meine, die Deglobalisierung müsste dazu führen, dass wir bestimmte Dinge eben nicht mehr importieren, sondern selber vor Ort herstellen. Das müsste eigentlich sie teurer machen, wäre die erste These. Dann hinzukommt, ich nehme immer Medikamente. Wir haben eine Diskussion, Medikamente kommen aus China oder Indien, jetzt fehlen sie, also sagt man, wir müssen Lokalproduktion aufbauen. Es gibt, ich habe irgendwo gelesen, auch teilweise wichtige Rüstungsgüter oder Komponenten von Rüstungsgütern, die sind in China hergestellt. Also was bedeutet es eigentlich für die Importseite, diese Deglobalisierung? Ich meine, da könnte man auch eine Chance drin sehen, kann man sagen, ja, dann bauen wir halt andere Industrien wieder auf und schaffen so wieder Wohlstand.
Nein, die Rechnung geht leider nicht auf. Nicht? Also die Spezialisierung, von der wir vorher gesprochen haben, ne? Das Konzentrieren auf Hochtechnologie, Hochpreisnischen, das hat ja in Deutschland immer schon bedeutet, dass man einerseits in diesen Nischen Weltmarktführer hat, also dort Hidden Champions liegen, die viel Wertschöpfung erwirtschaften, sehr produktiv und innovativ sind, aber gleichzeitig natürlich sind sie angewiesen auf Importe aus der ganzen Welt. Das war schon immer so. Nicht? Also Deutschland war immer schon ein massiver Nettoimporteur von Energie, von Rohstoffen und seit den späten 80er Jahren immer mehr auch von industriellen Inputs, Vorprodukte, die man in Osteuropa, in China günstig herstellt und die dann in die deutschen Wertschöpfungsnetzwerke hineinfließen. Wenn man die günstigen Importe nicht mehr bekommt, dann wird es für unsere Nischenexporteure umso schwieriger. Denn ein Teil sozusagen des Aufrechterhaltens ihrer Wettbewerbsfähigkeit war ja, dass in den Lieferketten Inputs eingesetzt werden konnten, die man aus dem Ausland gekauft hat. Nicht? Also auch die erfolgreichsten deutschen Maschinenbauer haben versucht, irgendwelche Formteile, die in Deutschland teuer herzustellen sind, lieber in Polen oder in China herzustellen. Ne? Logischerweise. Und das hat dann dazu geführt, dass die Endfertigung, die fertige Maschine in Deutschland international noch wettbewerbsfähig sein konnte. Also das gehört schon zusammen. Nicht? Also die Arbeitsteilung, Spezialisierung auf einzelne Nischen erforderte immer schon auch, dass es eine Einbettung importseitig in die Weltwirtschaft gibt. Und klar, wenn dort Sand ins Getriebe kommt, und da ist durchaus auch heimische Regulierung verantwortlich, nicht? Also die schon angesprochene Lieferkettenregulierung hilft nicht wirklich. Ne? Die treibt die Preise von importierten Inputs nochmal in die Höhe. Aber je mehr man da Kosten erhöht durch solche Maßnahmen, verringert man am Ende des Tages die Wettbewerbsfähigkeit auch der Exporteure. Ja, und das ist eine Entwicklung, die leider zu beobachten ist, ein Stück weit auch mit unserer Diskussion zu tun hat, dass man sich weigert, in Zweit- und Drittrundeneffekten denken zu wollen. Nicht? Weil dann hat man die Lieferkette vielleicht sauber gemacht, aber die Preise für Vor- und Zwischenprodukte in die Höhe getrieben, das wiederum auf die Exportwirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit drückt. Aber das ist ein Argument, das rund um die Lieferketten-Diskussion kaum zu hören ist.
Aber bedeutet das Ganze nicht sowieso die Rückkehr der Inflation? Also ich mach mal so, wir hatten die Globalisierung. Globalisierung hat China, Kammermarkt, Osteuropa, Kammermarkt, deflationäre Tendenzen. Demografischer Effekt war da, viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt dreht sich das um. Auch ohne die Globalisierung hätten wir schon Rückgang der Bevölkerung in China. Wir haben bei uns einen Rückgang der Bevölkerung, Arbeitskräfteknappheit. Sind die ganzen Faktoren, die in den letzten 3 Jahrzehnten, 4 Jahrzehnten deflationär gewirkt haben, fallen weg? Also stehen wir quasi vor einer Zeitenwendung Richtung struktureller Inflation aufgrund der Deglobalisierung?
Nicht zwangsläufig. Also klar ist, dass die Integration in die Weltwirtschaft einen deflationären Druck hervorgerufen hat. Ja? Das ist so. Und wenn der wegfällt, dann entsteht zunächst einmal tatsächlich wieder mehr Druck bei den Preisen nach oben. Aber am Ende ist es ja doch so, dass Inflation ein monetäres Phänomen ist. Ja, und die Frage ist, wie reagieren die Zentralbanken in einer eher deglobalisierten Welt? Da gibt es keine sozusagen logische Notwendigkeit, dass die dann höhere Inflation auch zulassen. Ich glaube, dass es da keine logische Zwangsläufigkeit Aber wenn man sagt, man nimmt die geldpolitische Strategie des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends und wendet die in einer deglobalisierenden Welt an, ja, dann würden wir sicherlich höhere Inflation sehen. Ja, aber im Prinzip muss die Geldpolitik ihre Aufgabe machen, ob die Welt nur deglobalisiert ist oder nicht. Heißt aber, dass man sich geldpolitisch nicht aus den Wohlstandsverlusten, die die Deglobalisierung bringt, irgendwie herauszaubern kann. Nicht? Die Frau Lagarde kann das durch Gelddrucken und so weiter nicht lösen. Wenn sie es versucht, na, dann hat man die höhere Inflation. Wenn sie aber sagt, nein, wir sind jetzt sozusagen strukturell in einer anderen Welt mit niedrigeren Wachstumsraten, dann wird eine andere Geldpolitik notwendig sein, damit die Preisdynamik bei den 2% bleibt, die uns versprochen sind.
Aber jetzt würde ich da wieder auch sagen, ja, wir haben ja nicht so die Geldpolitik, wir haben ja auch die Fiskalpolitik. Und wir haben ja das Problem, dass die Staaten alle schon hoch verschuldet sind. Ich meine, Deutschland jetzt nicht, aber wenn man Deutschland sauber rechnet, über die verdeckten Verbindlichkeiten natürlich auch, aber rein formell mehr nicht. Wir sehen hohe Defizite in den USA, wir sehen hohe Defizite in Frankreich. Wir sehen, Italien ist jetzt ein bisschen besser, dank der Transfers aus der EU, aber so richtig super ist auch nicht dastehend. Und wenn Sie mir noch dazu sagen, Deutschland wird ärmer, Klammer auf, die EU wird dann zwar vielleicht nicht ganz so viel ärmer, aber wird auch nicht gerade besser dastehen. Das vergrößert ja eigentlich die Zahlungsprobleme der Staaten noch. IWF warnt ja auch jetzt explizit vor deutlich steigenden Schulden. Kommen wir nicht sowieso in eine Welt, wo die Notenbanken eigentlich die Zinsen tief halten müssen, um die Staaten zu finanzieren und vielleicht Inflation sogar billigend hinnehmen, um die Staaten zu entschulden?
Das ist sicher eine Möglichkeit, die realistisch ist. Ja. Man kann mir durchaus vorstellen, dass wir, wenn man fragt, was ist ein realistisches Szenario in einer Welt, in der wir deglobalisieren, dass da die erwartbare Inflationsrate nicht mehr in Europa, sagen wir mal, bei 1,8% liegt, so im Durchschnitt, sondern eher bei 3. Das wäre, wenn man die fragt, was ist deine Prediction oder deine Vorhersage, würde ich sagen, ja, so niedrig, wie wir das sozusagen vor der Corona-Krise hatten, werden wir die Inflationsraten nicht wieder sehen. Aber das ist sehr abhängig davon, was die Geldpolitik wirklich macht. Nicht? Jetzt können wir beide uns überlegen, was ist wahrscheinlich, dass sie macht. Und da muss man realistisch sein. Und sie wird die Nebenbedingung, ja, die sozusagen Solventhaltung der großen Staaten und, ne, und ihrer Regierungen, die wird sie nicht ganz ausblenden können. Weil eigentlich das gibt es das Mandat ja nicht her. Ne? Also an sich ist die Geldwertstabilität zentrale Aufgabe der Zentralbank. Insofern brauchen wir Zentralbanker, die liefern, nicht? Und sie können auch liefern. Sie haben die Instrumente. Die Frage ist, ob sie es wollen.
Ja gut, ich bin innerhalb der EU sicherlich spannend sein, wie Frankreich damit umgehen würde. Nur wenn Deutschland ärmer wird, wenn wir eine Veränderung brauchen, ich meine, brauchen wir nicht auch eine andere Fiskalpolitik? Also sollte man die Frage nicht doch aufwerfen, ob man die Schuldenbremse abschafft, reformiert und so weiter und der Staat mehr investiert? Oder sagen Sie ja, eigentlich mangelt es dem Staat nicht am Geld, der gibt es so falsch aus?
Die Schuldenbremse hat ihre Logik und sie funktioniert auch. Sie hat das Schuldenmachen in Deutschland eingedämmt. Man kann ja sozusagen im Rest der Eurozone vergleichen. Alle Länder haben Schuldenbremsen, aber nicht im Verfassungsrang. Nur die deutsche Schuldenbremse, die Schweizer vielleicht auch noch, aber ja, die hat tatsächlich nachweislich einen senkenden Effekt gehabt auf die Neuverschuldung. Gleichzeitig hat aber, und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, gerade in Deutschland, die Schuldenbremse auch als Investitionsbremse erwiesen. Und es wäre sicherlich clever zu fragen, welche Vehikel kann man einsetzen, die dazu führen, dass in der Infrastruktur mehr Geld investiert wird, ohne dass man die Prämissen der Schuldenbremse damit aufgeben muss. Ich habe in meiner Zeit in Deutschland immer wieder die ASFINAG, die österreichische Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungsagentur, thematisiert. Das ist ein Vehikel, das Schulden aufnehmen darf, finanziert wird durch Mautgebühren. Und der Staat ist sozusagen der, der Garantie hergibt. Und das ist ein abgekapseltes Vehikel. Das kann die Schulden, die dort aufgenommen werden, nicht als Sozialleistungen auszahlen. Es kann nur Autobahnbrücken bauen damit, Asphaltbelege erneuern etc. Nicht? Also in die Qualität der Infrastruktur investieren. In einem engen Mandat. Und schafft dabei netto Volksvermögen. Diese Schulden sollen uns willkommen sein. Und die brauchen wir in Deutschland im Bereich der Transportinfrastruktur, bräuchten wir eigentlich auch im Bereich der großen Netze, ja, wahrscheinlich auch sogar auf europäischer Ebene, ja, Stromnetze vom Nordkap bis nach Sizilien. Die Chinesen machen das aus Zentralasien an die Küste. Ja, das müssten wir in Europa auch mit Macht vorantreiben. Dann aber sollten diese Netze sich über Nutzungsgebühren finanzieren. Wenn sie das tun, sind sie aus der Schuldenbremse herauszuklammern, auch aus den Maastricht-Kriterien herauszuklammern. Also da geht es um Vehikel. Ja, in Deutschland sagt man dazu aus für mich nicht begreiflichen Gründen Sondervermögen.
Ja. Das hat George Orwell 1984 umgesetzt. Da wird ja auch das Sprachministerium, das wird ja auch immer alles etwas anders formuliert.
Ja.
Also Sie sagen genau. Im Prinzip, Sondervermögen sollte man machen, um für solche Themen sollte man die Schuldenbremse reformieren. Oder sagen wir mal so, Sondervermögen schaffen kann man ja auch in jetzigen Regeln.
Das kann man jetzt schon, exakt. Investieren. Und das sollte man tun. Die Frage ist, wie kann man sie gut abgrenzen? Nicht? Also bei den Autobahnen geht es, glaube ich, sehr gut. Ja, bei der Deutschen Bahn kann man ja jetzt schon sagen, das ist eine Art Sondervermögen, aber so geht's nicht, nicht. Also diese Sondervermögen, unter Anführungszeichen, die brauchen dann auch eine passende Governance. Darauf müsste man dann, glaube ich, seine Denkenergie verschwenden und nicht an sehr dogmatischen Diskussionen, da dürfen Schulden gemacht werden, ja oder nein. Ne, sondern wie kriegen wir Schulden gemacht, die Nettovermögen schaffen, die also ein Hebel sind für Wohlstandsmehrung, ja, wie in jedem Unternehmen, ne, ein gut eingesetztes Fremdkapital. Wie kriegen wir das gekapselt, so dass es nicht missbraucht wird für Wahlkampfgeschenke, ja, das ist aber eine Governance-Frage. Da müsste man sehr viel mehr Diskussion drüber haben.
Im Unterschied zu mir, ich bin ja nur einfacher Podcaster, sind Sie ja regelmäßig mit den Politikern zugange. Also wir schreiben das Jahr 2025, sagen wir mal, neue Bundesregierung, whoever it is. Und die sagen, okay, wir haben verstanden, wir haben den Podcast nochmal angehört, wir haben verstanden, Deutschland steht vor schweren Zeiten. Wir wollen nicht, dass Deutschland deutlich ärmer wird. Was sollen wir tun?
Ja, das wird eine lange Liste sein, nicht? Eine Legislaturperiode von 4 Jahren wird übervoll sein, wenn man tut, was notwendig ist. Ich glaube, es beginnt damit, das Steuer- und Abgaben- und Transfersystem in Deutschland grundlegend zu überarbeiten. Ja, wenn man sieht, man kann auf die Globalisierung als kostendämpfenden Faktor nicht mehr so setzen, dann müssen wir im Inland schauen, wo können wir kostendämpfende Impulse setzen. Ja, Deutschland ist in der Unternehmensbesteuerung ein Hochsteuerland, was eigentlich sogar in der Europäischen Union mittlerweile ein Höchststeuerland. Das hilft nicht. Wir müssen uns fragen, wie kriegt man Arbeitsanreize gesetzt, dass wieder mehr Vollzeit gearbeitet wird und vor allem auch von den Menschen Vollzeit gearbeitet wird, in die die Gesellschaft vorher jahrelang, manchmal jahrzehntelang investiert hat, an den Universitäten zum Beispiel. Das ist eine Riesenbaustelle. Zweite große Baustelle ist, dass man ganz neu beginnen muss, glaube ich, mit dem ganzen Kapitel Energiepolitik, grüne Transformation. Ja, wenn das letztlich ein großer Kostentreiber ist, wird man keine Nachahmer finden international und gleichzeitig bei der Übung verarmen oder deindustrialisieren. Muss man hier, glaube ich, grundsätzlich neu überlegen, wie kriegt man mit sehr viel mehr marktfreundlichen Instrumenten die Transformation angeschoben. Reicht der CO2-Preis? Oder braucht es nicht neben dem CO2-Preis auch Maßnahmen, die die Energiekosten insgesamt nach unten drücken? Ja, da wird man reden müssen drüber, ob die Energiemärkte, die von der Strommarkt, die passende Verfassung hat. Nicht? Man wird sich überlegen müssen, wie kriege ich das sogenannte Nodal Pricing hin in Deutschland. Nicht die Kupferplatte, überall derselbe Strom, egal wie die Knappheitsverhältnisse sind, sondern regional und zeitlich differenziert. Das ist natürlich schlecht für Bayern, die werden sich wehren. Und gut für Schleswig-Holstein, für die wäre das ein Segen. Ja. Aber insgesamt würde das die Energiekosten in Deutschland massiv absenken. Man muss sich angesichts der demografischen Entwicklung überlegen, wie kriegt man Deutschland in der Mitte Europas attraktiv gemacht, nicht nur steuerlich, sondern als Standort für die sozusagen intellektuelle und unternehmerische Elite der Welt. Ja, wie geht das? Braucht man nicht zusätzlich zu der Reform der Steuern und Abgaben nicht auch extra Anreize dafür? Ja, Deutschland müsste sich in den nächsten 4 Jahren sehr viel proaktiver auf der europäischen Ebene einsetzen, dass Europa den Freihandel, ja, eine regelbasierte Welthandelsordnung global stärker vorantreiben kann. Nicht? Wir sollten die Blockaden beenden, die wir haben. Und den Franzosen auch sozusagen gegenüber ein bisschen härter auftreten. Es sind nur Elemente. Ne? Was nicht in dieser Liste auftaucht, ist sozusagen eine Industriepolitik, die am grünen Tisch entscheidet, wer kriegt 10 Milliarden und wer kriegt sie nicht. Ja, das halte ich für keine gute Verwendung von Steuermitteln, das spart man lieber ein. Die 10 Milliarden gibt sie den Unternehmen als Steuergutschriften zurück, zum Beispiel, wenn sie investieren, ja, also Tax Credits, wie das die Amerikaner auch machen mit dem Inflation Reduction Act. Das ist besser investiertes Geld, als wenn man glaubt, wir beide oder andere Expertinnen, Experten oder Bürokraten wüssten, wo die Zukunft gemacht wird.
Schlussfrage. Glauben Sie, das wird passieren?
Sie haben vorhin schon mal die Frage gestellt, wie groß muss der Leidensdruck sein? Ja, ich fürchte, das reicht noch nicht. Da muss noch mehr geschehen, dass man sieht, man braucht in diesen Bereichen wirklich einschneidende Veränderungen. Aber am Ende bin ich dann doch optimistisch, nicht? Also Deutschland hat sich schon ein paar Mal sozusagen aus recht verfahrenen Situationen herausgezogen. Wir erinnern uns an den provokanten Titel von Hans-Werner Sinn, der Anfang der 2000er Jahre gefragt hat, ist Deutschland noch zu retten? Nicht? Und implizit die Antwort gegeben hat, nö, eigentlich nicht. Ja. Deutschland hatte dann aber doch ein paar gute Jahre danach. Ja. Also ich glaube, und das gilt nicht nur für Deutschland, für Europa. Also wir kriegen das hin, wenn der Druck groß genug ist. Ja. Noch bin ich ein bisschen skeptisch, dass das politisch umsetzbar ist. Aber gleichzeitig ist wichtig, dass vorbereitet wird, nicht? Also, dass die Konzepte erarbeitet werden, dass wenn das politische Fenster aufgeht, das umgesetzt werden kann. Die Hartz-Reformen in Deutschland waren ja auch so. Da haben auch Ökonomen jahrzehntelang geworben dafür, dass die Eurosklerose bekämpft werden muss, flexiblere Arbeitsmärkte und so weiter. Und dann plötzlich in einem sehr unwahrscheinlichen politischen sozusagen Arrangement sind dann Reformen geglückt. Deswegen lassen Sie uns nicht die Hoffnung verlieren.
Und darum frage ich jetzt auch nicht weiter, weil sonst enden wir nicht positiv. Lieber Professor Felbermayr, vielen herzlichen Dank. Wir verlieren nicht die Hoffnung. Das ist jetzt das Schlusswort. Und wir bleiben in Kontakt und ich freue mich dann auf irgendwelche weiteren Gespräche zu weiteren Studien und Büchern von Ihnen. An dieser Stelle, auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, Herr Stinter.
Es gibt nichts Abgedroscheneres als den Satz, die Krise ist doch eine Chance. Doch heute stimmt er. Donald Trump ist zurück und die Ampel ist Geschichte. Jetzt können wir nüchtern auf Deutschland blicken und können sagen, was muss getan werden, um unser Land im gegebenen, drastisch veränderten Umfeld endlich wettbewerbsfähig zu machen? Was müssen wir tun, um die Grundlagen für zukünftigen Wohlstand zu legen, um vorhandenen Wohlstand zu sichern? Es ist offen, welche Bundesregierung wir in einem halben Jahr haben werden. Klar ist jedoch, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind gigantisch. Deshalb ist zu hoffen, dass wir wirklich eine Regierung bekommen mit einem entsprechenden Reformwillen und mit einer entsprechenden Fähigkeit, diese Reformen auch umzusetzen. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle Ihnen fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wo wir bereits mit dem ersten Gesprächspartner intensiv über ein Sanierungskonzept für Deutschland sprechen werden. Eine schöne Woche, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.